Also ich finde, heute ist ein richtiger Tag zum Freuen. Der Titel passt wunderbar, Jubilate. Freut euch, jubelt. Was macht man noch, wenn man sich freut? Man strahlt. Andererseits, mit der Freude ist das so eine Sache. Kleine Testfrage, wer von euch freut sich gerade? Gibt es ein paar? Ich weiß, so eine Testfrage im Gottesdienst ist immer ein bisschen riskant. Die einen freuen sich, weil sie einen wunderbaren Chor hören. Und die Leute vom Chor freuen sich auch, aber die freuen sich auch, wenn der Einsatz vorbei ist, weil dann wissen sie, dass sie es geschafft haben. Das ist richtig, ja? Ja, das gehört dazu. Wir wissen das doch. Also, heute Freude. Worüber freut man sich denn sonst noch? Man freut sich, wenn man was Schönes geschenkt bekommen hat. Natürlich, jeder bekommt gerne was geschenkt. Und man freut sich auch, wenn man was Schönes verschenken kann. Das ist nämlich toll, wenn man sieht, wie das Geschenk bei dem anderen, im besten Fall, Freude auslöst. Was gibt es Schöneres als leuchtende Kinderaugen? Boah, danke Opa, Oma, Papa, Mama, wer immer das geschenkt hat. Man freut sich über schönes Wetter, so wie heute. Man freut sich tatsächlich auch über Regenwetter, wenn es im Sommer wochenlang Dürre gewesen ist und im Garten alles vertrocknet. Und jeder, der Nachrichten guckt, weiß, in Südfrankreich brauchen die Regen ohne Ende. Und in Spanien noch mehr. Die freuen sich, wenn es regnet. Man freut sich auch, wenn man eine Magen-Darm-Grippe überwunden hat und wenn man dann danach zum ersten Mal wieder was Gescheites essen kann. Erinnern Sie sich an diesen Moment? Das braucht kein tolles Menü zu sein. Ein simples Butterbrot ist großartiger Grund zur Freude. Ich mag überhaupt nicht Zwieback und Kamillentee. Aber wenn dann das erste richtige Brot kommt, ach, wie wunderbar ist das. Ihr merkt schon, es gibt sehr unterschiedliche Anlässe zur Freude. Es kommt sehr entscheidend auf den Lebenszusammenhang an. Jesus sagt in Johannes 16, Vers 20, Amen, ich versichere euch, ihr werdet jammern und weinen und die Welt wird sich freuen, ihr werdet traurig sein, doch ich sage euch, eure Trauer wird sich in Freude verwandeln. Schwieriger Text. Damit nimmt Jesus Bezug auf seine Leidensankündigung. Seine Jünger werden trauern und weinen, weil für sie buchstäblich ihre Welt und alle ihre Hoffnungen zusammenbrechen, als Jesus zum Tod verurteilt wird und er dann auch stirbt. Die Feinde von Jesus freuen sich in dem Moment, weil sie denken, dass sie das Problem Jesus ein für alle Mal gelöst haben. Aber die Jünger heulen und weinen und trauern. Aber der Tod hat bei Jesus doch nicht das letzte Wort. Nach dem Karfreitag kam der Ostermorgen, als der Tod überwunden wurde. Jesus vom Vater im Himmel auferweckt zu neuem Leben. Wieder waren alle komplett überrascht. Damit hätte wirklich niemand gerechnet. Die Jünger nicht, die Feinde von Jesus auch nicht, niemand. Entsprechend groß war die Freude bei den Jüngern. Und entsprechend groß war das Entsetzen bei den Feinden von Jesus. Das Blatt hatte sich nochmal gewendet, Wunder über Wunder. Und wisst ihr, diese Worte von Jesus sind nicht einfach nur so ein Trostwort, so ein gönnerhafter Hinweis auf das Happy End, das dann zum Schluss doch noch kommt. Gibt ja so ein geflügeltes Wort, am Ende wird alles gut. Ich bin da skeptisch. Nein, das ist nicht so ein Trostwort, so ein billiges. Denn, erster wichtiger Punkt, da ist echtes Leid. Ganz im Ernst, da ist echtes Leid. Und Jesus sagt das auch klar und unmissverständlich. Ihr werdet jammern und weinen. Das hören wir nicht gerne. Keiner will heulen, Trauer tragen und so weiter. Und Jesus sagt das nicht etwa, weil die Jünger solche Weicheier sind, die es nicht vertragen können, wenn das Leben mal nicht so glatt läuft. Nein, da ist echtes Leid, da ist echter Verlust und das bringt einen wirklich zum Heulen. Und dann heult man auch. Und das ist dann auch angemessen zu heulen. Und Sie kennen alle solche Situationen, wo einem zum Heulen zumute ist und dann, ja, dann heult man. Das darf dann auch so sein. Man kommt an diesen Punkt, wo tapfer sein, durchhalten, es wird schon wieder werden und dann ganz zum Schluss noch ein bisschen die Arschbacken zusammenkneifen, auch nicht mehr hilft. Von dem Punkt redet Jesus. Ihr werdet jammern und heulen. Das ist dieser Endpunkt, dieser Tiefpunkt, wo alle Tapferkeit nichts mehr hilft. Jetzt haben wir den niederländischen Luftwaffenchor und die sind ja von Berufswegen tapfer. Ich bin so frei und sag das einfach mal heute am Jubiläumstag, ja? Auch die gestandenen Männer kommen an solche Punkte, wo es einfach nicht mehr geht. Und dann heult man. Weil es ehrlich ist und weil es der Realität entspricht. Und dann kommt noch das Zweite. Freude und Leid prallen in derselben Sache aufeinander. Dieses Leid, das man dann an diesem Tiefpunkt hat, wird noch verstärkt dadurch, dass es andere Menschen gibt, die sich an diesem Leid freuen. Das ist richtig böse und zynisch, so kommt es einem vor. Es ist tatsächlich so, es gibt bei uns dieses Sprichwort, des einen freut des anderen Leid. Kennen Sie das auch in den Niederlanden? Der eine freut sich, der andere heult. Wegen derselben Sache. Unfassbar, oder? Das, was mich zu Tode betrübt, wo mein Leben in Scherben geht, jemand anderer freut sich in dem Moment. Das ist so, als wenn da noch einer richtig in die Wunde reindrückt, noch einmal obendrauf haut. Schlimmer geht's nicht. Wie kann das sein? Das liegt daran, dass da völlig andere, unterschiedliche Interessen und Werte zugrunde liegen. Ich habe nachgedacht, woran das liegt. Und dann fiel mir ein, in jedem Krieg, der auf dieser Welt stattfindet, ist das so. Wir erleben das gerade mit Ukraine und Russland, ja. Wenn die einen gewinnen, sind die anderen traurig. Und wenn die einen verlieren, ist genau andersrum, ja. Des einen freut, des anderen leid. Jeder glaubt, dass er im Recht ist und dass seine Meinung richtig ist. Und zum Schluss kommt auf beiden Seiten Leid bei raus. Und das ist nie auszuhalten, da wird es nur noch schlimmer mit. Dritter Punkt, Trauer wandelt sich in Freude. Das ist der Punkt, auf den Sie jetzt alle gewartet haben, dass der Pastor mit der Hoffnung rüberkommt. Ja, die kommt jetzt auch. Auch hier fragt man sich, wie wandelt sich bitte Trauer in Freude? Wie kann das gehen? Jesus sagt hier in Vers 20, eure Trauer wird sich in Freude verwandeln. Und diese wundersame Wandlung von Trauer zu Freude geschieht nicht etwa dadurch, dass ich dieselbe Situation anschaue und vielleicht plötzlich von einem anderen Standpunkt komme und die Situation anders bewerte. Kennen Sie ja auch. An den Fakten ändert sich gar nichts, aber ob ich von hier rum gucke oder von da rum gucke, macht einen Unterschied. Nee, davon redet Jesus nicht. Jesus redet davon, dass sich die Fakten geändert haben. Das ist ein Unterschied. Jesus redet in dieser Leidensankündigung nicht nur von Schmerz und Trauer, sondern er redet von seinem bevorstehenden Tod. Und das ist wahrlich Anlass für Schmerz und Trauer. Ja, aber das ist noch nicht alles. Jesus redet auch von der bevorstehenden Auferstehung vom Tod. Und die ist wirklich Grund zu Freude und Jubel. Ja! Denn damit geschieht etwas komplett Neues. Etwas wirklich komplett Neues. Sowas gab es bisher noch nie. Und darum vergleicht Jesus dieses Ereignis auch mit der Geburt eines Kindes. Vers 21. Wenn eine Frau ein Kind zur Welt bringt, leidet sie Angst und Schmerzen. Aber wenn das Kind geboren ist, denkt sie nicht mehr daran, was sie ausgestanden hat. Und sie ist nur noch glücklich, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Merken wir, hier liegen die Schmerzen der Geburt und die Freude über das neugeborene Leben ganz, ganz dicht beieinander. Und hey, eigentlich bin ich der Falsche, der das sagt. Aber die Schmerzen der Geburt sind echte Schmerzen, oder? Fragt mal die Mütter. So ist das, genau. Und da gibt es auch nichts schön zu reden, das sind echte Schmerzen, das ist so. Aber mit der Geburt des Kindes geschieht wirklich etwas komplett Neues. Man kann das auch getrost als eine Neuschöpfung bezeichnen. Ein neuer Mensch ist da. Und jeder, der mal so ein neugeborenes Baby auf dem Arm gehabt hat, der weiß, wovon ich rede. In dem Moment, wo man diese kleine Handvoll Mensch da auf dem Arm hat und feststellt, das ist ein kompletter, vollständiger Mensch. Und der ist mir die Hand gegeben und ist mir anvertraut. Boah. Okay? Sie wissen, wovon ich rede. Da erfasst einen echte Ehrfurcht vor dem Leben und Freude. Ja, hier kommt sie wirklich. Vers 22, so wird es auch mit euch sein. Jetzt seid ihr voll Angst und Trauer, aber ich werde euch wiedersehen. Dann wird euer Herz voll Freude sein. Aber, ihr Lieben, das Beste kommt zum Schluss, Nummer 4. Die Freude bleibt. Das ist wichtig. Sie können alles von dieser Predigt vergessen, aber bitte den vierten Punkt nicht. Normalerweise ist die Freude ja ein recht vergängliches Ding. Man freut sich, weil man was Schönes gekauft hat, ja. Oder wie ich am Anfang gesagt habe, man hat was Schönes geschenkt bekommen, ja. Man hat ein Erfolgserlebnis gehabt, irgendwas ist gut geglückt, auch prima. Aber schon im nächsten Moment hat einen der Alltag wieder, okay? Jesus sagt hier, die Freude bleibt. Und diese Freude kann euch niemand nehmen. Das finde ich genial. Vers 23, wenn dieser Tag kommt, werdet ihr mich nichts mehr fragen. Das Gute daran finde ich, ist wirklich dieser Nachsatz in Vers 23. Wenn dieser Tag kommt, werdet ihr mich nichts mehr fragen. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich finde, wir Menschen haben immer noch einen Haufen Fragen auf Lager an Gott. Das sind so diese berühmt-berüchtigten Warum-Fragen. Kennt ihr das auch? Diese Warum-Fragen an Gott? Wir wollen es immer ganz genau wissen. Vor allen Dingen dann, wenn sich irgendwelche Schicksalsschläge ereignet haben, irgendwas, was nicht gut gelaufen ist in unserem Leben, irgendein Drama passiert ist, irgendeine Katastrophe passiert ist, dann stellen wir diese Warum-Fragen. Gott, warum musste das jetzt sein? Gott, hättest du nicht ein bisschen besser aufpassen können? Warum musste meine Schwägerin mit 23 Jahren an einer unverhofften Embolie sterben? Das war doch nicht nötig, oder? Gott, hättest du nicht mal ein bisschen deine Hand dazwischen halten können, dann wäre der Autounfall nicht passiert mit den schlimmen Folgen, die es hatte. Ich glaube, Sie kennen diese Warum-Fragen. Deshalb finde ich diesen Vers 23 gut. Wenn dieser Tag kommt, werdet ihr mich nichts mehr fragen. Sprich, im Angesicht der Freude über die Gegenwart Gottes und über das Aufgehobensein in seiner Hand, verstummen auch sämtliche dieser Warum-Fragen, die wir alle haben. Nicht etwa, weil ich die Fragen nicht mehr habe. Da hadern wir ja manchmal mit dem Leben und den Ereignissen des Lebens, ja. Aber das kriegt dann doch eine andere Gewichtung. Wenn ich merke, dass ich in der Hand Gottes aufgehoben bin, mit Freude und mit Leid, dann bleibt doch auch die Freude über das Aufgehobensein in der Hand Gottes, weil ich weiß, er ist da. Er hält mich und auch mit den Katastrophen in meinem Leben, okay? Das heißt ja nicht, dass ich die Warum-Fragen weggewischt habe. Die bleiben ja. Aber die drücken mir nicht mehr so auf die Seele, weil ich weiß, im Hause des Herrn zu bleiben, immer da ist das Beste. Und das wünsche ich Ihnen. Deswegen ist dieser Sonntag Jubilate wunderbar, weil er uns das zeigt, dass wir im Angesicht Gottes uns freuen dürfen. Denn der Herr ist auferstanden und seine Kraft wirkt auch in Ihrem und in meinem Leben. Amen. Amen.